den heutigen Podcast gerne mit einer Anekdote beginnen, beziehungsweise mit einer Begegnung, die wir eigentlich alle kennen. Es klingelt, man denkt, der Lieferdienst, Hermes, Amazon, vielleicht auch irgendeine Pizza oder sowas. Aber es sind zwei bibeltreue Christen, die im Treppenhaus stehen. Man hat sie schon reingelassen. Man weiß, dass man eigentlich überhaupt keine Zeit hat für diese zwei Menschen, aber will nicht unhöflich sein und beginnt ein Gespräch. Zumindest geht es mir so. Und dann ist die übliche Frage natürlich dieser, meistens beginnt der Mann, meistens ist es ein Mann und eine Frau. Die Frau hat irgendwas zum Verteilen dabei, was man einem noch geben könnte. Aber der Mann beginnt mit einer Frage, wie man es denn mit Gott hält. Man will mit uns oder mit mir über Gott reden. Und dann antwortet man relativ schnell, ich bin Atheist oder sowas, um die bibeltreuen Christen auch wieder loszuwerden. Beim letzten Mal, bei der letzten Begegnung, hat er noch so eins draufgelegt, der Fragende, und meinte dann zu mir, aber wenn Sie dem anderen in die Augen schauen oder wenn ich Ihnen jetzt in die Augen schaue, dann sieht man doch, dass es Gott gibt. Und ich war irgendwie so ein bisschen, ich war wirklich irritiert. Die sind dann Gott sei Dank gegangen, weil sie gemerkt haben, da ist nicht viel zu holen. Aber ich habe überlegt, warum bin ich irritiert? Und ich hätte ihm am liebsten geantwortet mit Hegel. Was man sieht, wenn man dem anderen in die Augen schaut, wenn man praktisch in das Auge des anderen schaut, dann sieht man die Nacht der Welt. Und die Stelle von Hegel ist so schön, dem Philosophen Hegel, dass ich sie eigentlich kurz vorlesen will, dann
mach gern, uns, ja,
ich gerne hier gern das Wort. Aber Hegel beginnt, dass er sagt, in phantasmagorischen Vorstellungen ist es rings um Nacht, hier schießt dann ein blutig Kopf, dort eine andere weiße Gestalt plötzlich hervor und verschwinden ebenso. Diese Nacht erblickt man, wenn man dem Menschen ins Auge blickt. In eine Nacht hinein, die furchtbar wird, es hängt die Nacht der Welt hier einem entgegen. Das wäre eine tolle Antwort gewesen. Natürlich, der blutige Kopf ist die französische Revolution. Hegel ist noch sehr jung, er hat noch sein Hauptwerk nicht geschrieben und entwickelt dann sein großes System, ein Glaubenssystem, den absoluten Geist. Ist für unseren Podcast völlig unwichtig, aber ich dachte, dieses, was sieht man, wenn man dem anderen in die Augen schaut, es hängt einem die Nacht der Welt entgegen. Das hat mich an diese Eingangs- und die Schlussszene erinnert aus deiner Altarinstallation, wo es diese Kamerafahrt in das Auge des Gekreuzigten gibt. Ja, was sieht man dann?
Der Gekreuzigte, also das Opfer aller Opfer, man sieht, dass sich die Perspektive wechselt, wenn wir im Auge von Jesus sind und sieht dann um die Opfer, um die es mir in dieser Altarinstallation geht. Es geht um das Thema Missbrauch durch Kirche, Machtmissbrauch und ein Missbrauch, bei dem vor allem Kinder oder Frauen oder Jugendliche betroffen sind.
Er sieht Leid. Ja, er sieht das Leid der Welt.
Genau.
Leid der Welt, das von einer Institution, nämlich der Kirche, verursacht wird.
Er sieht Hilflosigkeit, Leid, Sprachlosigkeit, Machtlosigkeit, ein sich ausgeliefert sein, das alles sieht er ja.
Ich habe jetzt eigentlich von ungefähr mit Hegel angefangen, eigentlich meinem Lieblingsphilosophen. Hegel ist bekanntlich der Erfinder der Dialektik und ich will auch so drei Schritte machen. Also wir haben angefangen mit dieser Anekdote, mit den bibeltreuen Christen, wir haben mit der Nacht der Welt angefangen und mir fiel ein für die heutige Veranstaltung bzw. für den Podcast die Geschichte der Großinquisitor aus den Brüdern Karamasow. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber sie führt uns direkt ins Thema rein. Sozusagen eine Geschichte in der Geschichte. Brüder Karamasow und Dostojewski sind zwei Brüder. Aljoscha ist Mönch und Iwan ist Atheist. Und Iwan erzählt seinem Bruder, um immer auf das Leid der Welt hinzuweisen, diese Geschichte vom Großinquisitor. Ich kürze sie ab. Wir sind in Sevilla im 16. Jahrhundert. Die Inquisition tobt. 200 Heretiker, also Ungläubige, Ketzer, sind auf brutale Weise hingerichtet worden. Und Jesus Christus kommt zurück auf die Welt. Er geht in die Kathedrale in Sevilla und die Menschen erkennen ihn. Die Menschen erkennen Christus, machen das, was man üblicherweise von Christus will. Kannst du irgendwie Wein in Wasser in Wein verwandeln? Kannst du mich heilen? Es wird tatsächlich ein Kind wieder von den Toten auferweckt. Jesus heilt die Kranken. Und dem Großinquisitor, der die Inquisition verantwortet in Spanien, dem gefällt das Ganze nicht und er lässt Jesus inhaftieren. Die Menschen lassen es geschehen. Jesus wird inhaftiert und in der Nacht kommt der Großinquisitor zu Jesus in die Zelle. Jesus sagt gar nichts, aber der Großinquisitor erklärt ihnen, warum man Jesus Christus auf der Welt überhaupt nicht mehr braucht. dass das, was Jesus angerichtet hat, eigentlich ein Riesenschaden gewesen hat. Er hat nämlich den Menschen die Freiheit gegeben, die Freiheit zu entscheiden. Und der Großinquisitor erklärt Jesus, dass die Menschen mit der Freiheit überhaupt nichts anfangen können. Die Menschen wollen sozusagen penetriert werden, die wollen unterdrückt werden. Die wollen unterdrückt werden und er macht das sehr klug und er droht übrigens auch Jesus an, dass er ihn am nächsten Morgen verbrennen wird. Und er wird gesagt, es werden sich sofort Leute finden, die das Feuer an deinem Scheiterhaufen legen und dich verbrennen werden. Irgendwie öffnet sich dann, ich weiß nicht ganz genau, wie die Geschichte ausgeht, am Ende öffnet sich auf jeden Fall die Zellentür und Jesus verlässt die Zelle wieder und kommt nicht mehr zurück. Der Inhalt dieser Geschichte führt uns genau, ins Zentrum deiner Arbeit. Es geht um die Institution Kirche. Es geht um die Schrecken, die die Institution Kirche über einen Großteil der Menschheit gebracht hat. Ja, oder auch überhaupt institutionalisierte Religion. Es geht jetzt nicht nur um die katholische Kirche, wie in dem Fall. Bis zum heutigen Tag. Und die Frage natürlich, warum die Empörung nicht größer ist.
Das ist eine gute Frage, wieso die Empörung nicht größer ist, weil man muss ja zunächst mal sagen, dass Missbrauch in unterschiedlichsten Formen kein Phänomen ist, was allein den Kirchen oder zugeschrieben werden kann, weder der katholischen noch der evangelischen, sondern dass das ein gesellschaftliches Phänomen und gesellschaftliches Problem ist. Man denkt an Sportvereine oder auch Familien, wo sowas vorkommt. Die Empörung ist schon da, aber sie führt auch zu einer Reaktion, also zu Austritten. Das passiert ja gerade, man liest ja fast wöchentlich Schlagzeilen, wo sich die Zahlen immer wieder weiter steigern von Austritten. Die Empörung ist da, aber oder sie ist deswegen da, weil man das von der Institution Kirche oder von Mandatsträgern der Kirche eigentlich nicht erwartet, weil die Kirche für was anderes steht, für Barmherzigkeit, für Nächstenliebe, für alles, was nichts mit Sünde zu tun hat. Und insofern ist das natürlich ein Widerspruch in sich. Und genau. Was wir, denke ich, da haben wir, glaube ich, eine Übereinkunft, viel mehr anprangern, als dass das stattfindet. Weil, wie gesagt, es lässt sich in der Gesellschaft kaum verhindern. Also ist es logisch, dass es auch dort passiert. Viel schlimmer ist der Umgang der Kirche, der Institution Kirche damit. Also dieses Vertuschen, und das ist das für mich Empörendste daran, dieses wir klären das selber auf. Wir haben unsere eigene Gerichtsbarkeit dass heute noch Tribunale stattfinden, wo praktisch jemand, der sagt, er ist Opfer eines Missbrauchsfalls geworden, dass der vor einem kirchlichen Gericht erscheinen muss und das glaubhaft machen muss, ist einfach nur empörend und das ist, man staunt immer wieder.
Was dann für dich der Anlass für die Altarinstallation in Nomine Patris war? Wir haben ein Teil von dieser Arbeit, die Bild-Zeitung damals, wir hatten einen Talk vor gut einem Jahr, als der Altar sicherlich deine bekannteste Arbeit zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurde, titelte die Bild-Zeitung am nächsten Tag, dieser Künstler zeigt der Kirche den Stinkefinger oder so, also irgendeine Headline.
Die Headline war genau, ich bin der mit dem Stinkefinger und dann gab es ein Porträt von mir dazu,
Aber ich glaube, das ist auch das, worum es in dem heutigen Podcast geht. Es geht um institutionalisierte Religiosität. Ja, es geht nicht um Glauben. Es ist auch keine Attacke auf den Glauben. Deshalb habe ich gesagt, ich fange mit Hegel an und dieser Dialektik, diesen Dreischritt. Wir haben jetzt den Auftakt wahrscheinlich mit den bibeltreuen Christen schon gehabt. Meine kleine Anekdote. Wir hatten den Großinquisitor, der natürlich genau das Jesus Christus sagt. Er hat über 2000 Jahre lang haben wir sozusagen unsere Arbeit hier gemacht für dich. Du warst nicht da. Du bist verschwunden, also er wirft ihm das auch vor. Du bist, weder hat man das an der Kreuzigung richtig gesehen, auch deine Auferstehung auch nicht oder so. Und jetzt kommst du wieder und eigentlich läuft es ganz gut auf der Erde. Die Menschen sind einigermaßen zufrieden. Ja, sie werden natürlich von uns unterdrückt, sie werden in Schach gehalten, aber sie sind irgendwie mit dem zufrieden. Noch schlimmer wäre, ihnen diese existenzielle Lehre zu geben und sie ihrer Freiheit zu überantworten. Sie müssten selber entscheiden. Nimm selbst das erst in Kauf. Also wir reden tatsächlich über institutionalisierte Gewalt, nicht nur in der Kirche, sondern überhaupt in unserer Gesellschaft. Und das war für dich ja der Anlass, diese Arbeit zu machen. Vielleicht sagst du ein bisschen was zu der Arbeit,
also Inhalt. Vielleicht mag ich noch mal auf den ganz konkreten Anlass kommen, wieso ich zwanghaft verspürt habe, jetzt kann ich als Bürger und als Künstler nicht mehr schweigen. Der Anlass war, das war 2021, meine ich, also in der Pandemie habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen über einen Mann, über ein Gerichtsurteil, wo ein Mann, der 100 Kilometer Luftlinie von hier in Frankenthal in der Pfalz in einem Kinderheim war. Der Mann dürfte etwa 8 bis 10 Jahre älter sein als ich. Also der war in diesem katholischen Kinderheim in den 60er Jahren. Dieses katholische Kinderheim gehörte zum Bistum Speyer und er ist, und das hat das Gericht festgestellt, in letzter Instanz erstmalig haben sie gesagt, das, was sie sagen, ist so passiert. Dieser Mann ist dort über 1000 Mal von sehr hochgestellten Leuten im Bistum Speyer vergewaltigt worden. Und was das Quäntchen war, wo ich dann gesagt habe, wie kann das sein? Die Nonnen waren seine Zuhälter, also die Nonnen haben ihn und andere den Tätern zugeführt. Und das war für mich der Anlass, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was machen. Und in der Auseinandersetzung mit dem Thema, und das ist, glaube ich, was wichtig ist zu erwähnen, ich bin ja eigentlich nur Fotograf, ist mir relativ schnell klar geworden, okay, das ist ein Punkt, wo ich mit fotografischen Mitteln diesem Thema nicht begegnen kann. Und zwar allein schon aus dem Grund, weil was ich auf keinen Fall tun wollte, ist mit meiner Arbeit jemanden triggern, also mit einer Abbildung oder was er sieht von dieser Arbeit, jemanden triggern, der Missbrauch erlebt hat. Und deswegen war es klar, ich muss das Thema auf eine andere Ebene heben. Also Missbrauch nicht konkret darstellen, sondern ich brauche Stellvertreterfiguren. Und diese Stellvertreterfiguren sind die, und dann komme ich auf den anderen Punkt der Installation selber, sind die Spielzeugfiguren, die wir symbolisch in dem Film, der in die Installation integriert ist, generiert haben. Zu der Installationsart bin ich gekommen. Es war mir, das ist gar nicht durch großes Nachdenken passiert, es ist einfach so aufgeploppt, das Thema Altar, Triptychon. Also sofort ist das für mich visuell klar gewesen, dass ich ein Faltaltar machen will, also ein Triptychon, ein dreiteiliges Bild. Und das habe ich bei Google eingegeben, um mir einfach mal zu schauen, wie könnte sowas ausschauen oder was gibt's für Vorlagen. Und da bin ich relativ schnell auf den Altar gekommen aus dem Jahr 1450 etwa, der in Dannenberg an der Elbe in der St. Johanneskirche steht. Und das war so mit das erste Ergebnis, was ich bekommen habe. Und da war mir sofort klar, so muss es ausschauen. Dann haben wir Dummies gebaut damit. Und dann habe ich ja irgendwann auch einen Fotostudenten, den ich kenne, der in der Nähe studiert, dorthin geschickt. Und der hat dann Aufnahmen gemacht, wo dann unsere Arbeit begonnen hat.
Ich komme nochmal zurück auf den Hegel. Also wird es nicht, ja. Es wird jetzt nicht philosophisch, aber das, was er versucht, ist zu zeigen. Hegel versucht zu zeigen, dass Gott sich in der Welt ausdrücken kann. Also der Gang der Menschheit vom Anfang bis zur Jetztzeit, bis zur Zeit, in der Hegel lebt, ist sozusagen die Entwicklung eines Geistes, des menschlichen Geistes, der so eine Art göttlicher Samen in sich trägt, bis hin zu einem absoluten Geist. Und er meint eigentlich den Gang der Wissenschaft. Er meint die Ablösung des Systems, des Glaubens, der Religion, durch die Wissenschaft. Mhm. Ja, das ist auch das, was Freud gesagt hat. Also die Wissenschaft kann uns erklären, was Krankheiten sind. Also wir halten das jetzt nicht für die Geißel Gottes. Wir können uns erklären, wie Naturkatastrophen zustande kommen. Für all das brauche ich das Göttliche letztendlich nicht, sagt Sigmund Freud. Und für Hegel ist eben der Abschluss, dass die Vernunft, die menschliche Vernunft reagiert und wir eben diesen ganzen Glauben nicht mehr brauchen. Mhm. Ja, wenn das funktionieren würde, wäre ja alles schön, weil das ist die Geschichte des Fortschritts. Es gab natürlich Widerstand. Deshalb habe ich erzählt, auch ich werde so eine Art von Dialektik heute entwickeln mit einem Anfang, mit einer Thesis, das waren die bibeltreuen Christen, mit einer Antithesis, die Geschichte vom Großinquisitor und natürlich der Frage, die auch da im Treppenhaus sich bei mir abgespielt hat, als der bibeltreue Christ mich fragte, ob ich den glaube oder nicht. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also ich würde auf jeden Fall antworten, nicht institutionalisiert. Ja, und das war eben die große Antwort. Jetzt führe ich noch einen Philosophen ein, dann ist aber gut mit Philosophen. Das ist der dänische Philosoph Søren Kierkegaard. Mhm. Søren Kierkegaard, der gesagt hat, die Kirche hilft uns überhaupt nichts. Diese ganze Versuche, Gott zu beweisen, die ganzen Rituale, die die Kirche eingeführt hat, hilft uns nichts, außer um uns vielleicht zu dressieren, würde ich sagen. Mhm. Ja, uns vielleicht einfach uns Schranken aufzuerlegen. Der Moment, ob ich glauben kann oder nicht, der ist genauso wie vor 2000 Jahren. Also die Leute, die vor 2000 Jahren gelebt haben, eine Figur gesehen haben, der behauptet hat, ich bin Jesus Christus, waren genau vor dem gleichen Problem gestanden wie wir auch. Mhm. Glaube ich es oder glaube ich es nicht? Mhm. Ja? Und die Antwort von Kierkegaard, die ist das ist der Aufstand sozusagen des Individuums gegen die Masse, gegen die Institution. Ich sage, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Das ist deine ganz persönliche Entscheidung. Und Kierkegaard entwickelt so verschiedene Stadien, auch wie man dorthin kommt. Er sagt nämlich, dieses ganze Gerede von Fortschritt und Vernunft und ähnlichen Dingen, das ist nicht wirklich befriedigend. Wir sind alle so ein Stück weit sehr ironisch, ja, oder wir sind auch ein Stück weit verzweifelt. Wir konsumieren, wir leben unser Leben mit dem Wissen, dass irgendwann der Moment kommt, wo man biblisch gesprochen dem Schöpfer gegenübertritt. Und dann ist ganz schnell die Frage, gläubig oder nicht gläubig. Ja, und Kierkegaard sagt, dafür braucht es einen Sprung. Es braucht den Sprung zum Glauben. Glauben ist sowas Absurdes. Mhm. Es ist eine ganz, ganz absurde Geschichte. Man muss dorthin springen und sagen, dieser, ich nenne ihn immer den Schweinehirten, dieser Bettler, der gar keine königlichen Insignien oder Attribute trägt, der hat irgendwie, der sieht aus, ne, wie Jesus halt, eigentlich sehr, sehr, sehr ärmlich, anders als man sich den Sohn Gottes auf Erden vorstellen würde. Das soll ich nun glauben, dass das Gott ist oder nicht? So, in so eine absurde Situation springe ich rein, sagt Kierkegaard, und es kann nur der Einzelne machen. Der rettet damit den Einzelnen vor der Masse. Mhm. Also wir werden mehr oder weniger erhöht durch diesen Akt. Und es gelingt ihm sozusagen, aus dieser Verzweiflung herauszuspringen. Wobei dieser Sprung nicht eine einmalige Geschichte ist. Man ist dann nicht auf der sicheren, auf der sicheren Seite, sondern
man muss möglicherweise mehrmals springen. Ein
Prozess. Und ich habe für mich mich so gefragt, würde ich immer antworten, ich bin Atheist? Ich weiß es nicht. Ich würde immer antworten, ich bin gegen institutionalisierte Gläubigkeit. Ja. Ja, Kierkegaard ist für das Christentum, aber er ist gegen die Christenheit. Also die Christenheit als eine Masse von Gläubigen, die wissen, ja, die Gottes Beweise oder zumindest ein
Wissen. Na gut, anfängliches Beispiel mit den bibeltreuen Christen, hast du ja das Wort Atheist erwähnt, aber ich habe es im ersten Moment falsch verstanden, du hast es ja aber aufgeklärt. Du hast den Atheisten bemüht, um die schnell wieder loszuwerden, um ihnen das Gefühl zu geben, okay, da ist nichts zu holen. Ja. Ich würde von mir nie als Atheist sprechen können, so wie ich von mir auch nicht spreche als Gläubiger, weil beides kann ich nicht wissen. Ich würde von mir immer als Agnostiker sprechen. Das ist der Zustand, der ist in der Waage. Und weil, wie gesagt, ich habe keinen Gottesbeweis. Mein Glauben hat das bisschen, was mal da war, was ich aus guten Gründen verloren habe, auf die ich vielleicht noch eingehen will. Das ist in der Waage mit dem, dass ich aber auch keinen Beweis habe, dass es keinen Gott gibt. Ja. Ich habe meinen Glauben verloren. Ich bin nicht besonders gläubig aufgewachsen, aber ich bin konfirmiert worden. Aber in der Zeit, mein Vater hatte Geschwister, die nach Argentinien ausgewandert sind und die verführt worden sind von einer Figur, der hier in der Gegend, der hieß Cordier. Und sie waren Cordianer. Die sind zunächst auf die Falklandinseln ausgewandert und dann weiter nach Patagonien gezogen. Und die kamen immer mal wieder alle zwei Jahre oder so zu Besuch. Und für mich war das erschreckend, dass meine alten Tanten, die waren damals schon ziemlich alt, dass die immer Feuer und Flamme waren in ihren Erzählungen von der argentinischen Diktatur, Feuer und Flamme waren von der chilenischen Diktatur, weil die haben in dem nah an der Grenze auch zu Chile gelebt. Und das war für mich so ein Widerspruch zu der Lehre Christi. Ein Staat, der Eltern Kinder wegnimmt, die Kinder verschwinden lässt, die anderen Eltern gibt, der mordet. Das war einer der Gründe, wieso ich meinen Glauben auch verloren habe, weil ich das erschreckend fand und weil es mit meinem Bild von einer gläubigen Person sowas von gar nicht übereinstimmte. Und genau, und deswegen, das hat dazu geführt, dass ich heute sage, ich bin Agnostiker, nicht mehr und aber auch nicht weniger.
Aber nochmal, warum der Kierkegaard, dieser Søren Kierkegaard, ja, der dänische Philosoph, so wichtig fürs 20. Jahrhundert auch gewesen ist, glaube ich, auch für ihn. Er hat unglaublich viele Leute beeinflusst. Also er hat zum Beispiel, die Existenzialisten waren sehr stark beeinflusst in Paris in den 60er Jahren. Deshalb heute auch mein Existenzialisten-Look mit dem schwarzen Rollkragenpullover. Aber es war zum Beispiel Martin Heidegger, der Philosoph, war beeindruckt. Wovon waren die beeindruckt? Die hatten übrigens alle die Geschichte vom Großinquisitor gelesen. Mhm. Das war für viele Philosophen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine wichtige Geschichte, Dostojewski. Aber sie haben alle Kierkegaard gelesen. Franz Kafka zum Beispiel liest Kierkegaard, vor allem der Begriff Angst. Ja, die Angst, die Verzweiflung, also das, was Kierkegaard alles so in die Philosophie reinbringt, es gibt keine Sicherheit. Philosophie ist ein Unternehmen, das findet auf einer brüchigen Fläche statt. Ja, das ist ein zugefrorener See, in dem man jederzeit einbrechen kann, weil die Fragen immer so aktuell sind. Es gibt auch keine Tradition, es gibt keine Institution der Philosophie, die einen retten könnte. Philosophie beginnt immer jetzt. Sie beginnt jetzt im Augenblick. Sie beginnt mit der Angst zum Beispiel. Ja, mit einer gewissen Art der Empfindung von Sinnlosigkeit. Mhm. Ja? Und dann fangen alle diese Fragen an und das, was Kierkegaard so in das 20. Jahrhundert hinein gebaut hat, ein berühmtester Titel ist der Begriff Angst. Ja, der Begriff Angst oder Furcht und Zittern. Ja, solche Titel wählt Kierkegaard und er wird sicherlich zum Philosophen, zumindest bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, zum alles entscheidenden Philosophen. Mhm. Das Individuum gegen die Masse. Mhm. Ja, gegen die großen, du hast die Diktaturen genannt, das Individuum, der Aufstand des Individuums gegen die große orchestrierte Masse. Mhm. Ja, deshalb ist der Kierkegaard so wichtig. Und er hat natürlich völlig recht, er betrifft auch uns. Ja, wir haben letztes Mal, glaube ich, über Reformen gesprochen in unserem Podcast über den Klimawandel. Ja, ja, wer soll es denn tun, wenn nicht wir? Mhm. Ja, also soll denn die Reform beginnen, ja, wenn nicht bei der Reform des Selbst? Ja, ja, wenn nicht bei der Selbstreform. Ja. Das wird vielleicht nicht ausreichen. Ja. Wir brauchen am Ende natürlich die Gesellschaft, aber das wird so, der Anfang sein. Aber jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wie hältst du es denn mit dem Glauben? Du sagst, du bist Agnostiker. Gibt es da eine Auseinandersetzung? Ist das was uns im täglichen... Ich meine, du bist jetzt ja an so einem Thema ja sehr stark dran, also viel stärker als ich. Du hast den Altar gemacht, du bist natürlich über die Missbrauchsfälle natürlich entsetzt gewesen, wie viele, aber du bist natürlich auch stärker in dieses System eingedrungen. Du wählst die Ikonografie, du wählst einen Altar, du wählst einen Altaraufsatz, den du verwandelst in einen Stinkefinger, der allerdings ein Bischofsring hat. Das ist übrigens eine Edition, die man kaufen kann, was ich an dieser Stelle mal sagen kann. Also ein Teil von diesem Altar, der Altar selber ist ja schon ein Riesenaufwand gewesen, ihn zu produzieren. Also du bist auch sehr stark in dieses System, Institution eingestiegen. Wie hältst du selber mit dem Glauben?
Das ist ein Thema, das gar nicht für mich aufgekommen ist. Vielleicht soll ich da in Zukunft mal jetzt durch den Anstoß von dir drüber nachdenken. Aber tatsächlich war ich so fokussiert auf die Inhalte, die ich schaffen will, auf die Visualität, die das transportieren soll, dass ich da persönliche Glaubensfragen sind da gar nicht für mich aufgekommen. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt, weil ich so in einen Flow gekommen bin, dass mir diese Arbeit an sich genug war. Und ich muss ja noch mal was zurückkommen auf das Thema Installation. Das ist ja etwas, was meine eigentlichen Fähigkeiten bei weitem übersteigt. Das heißt, und das ist das Besondere an dieser Arbeit, sie konnte nur entstehen, indem ich es zulasse, dass ich mit anderen kooperiere, mit anderen, von denen ich weiß, dass sie ähnliche Ansprüche an sich selbst stellen, wie ich das für mich tue, dass ich weiß, sie können die Qualität liefern, für die ich stehe und die ich von mir selber auch erwarte. Und das war das Besondere letzten Endes. Und das war viel mehr eine Auseinandersetzung wie dieses Thema mit dem Glauben, dass mir bewusst geworden ist, dass alles, was ich je in meinem Leben gemacht habe, ich gebraucht habe, um diese Arbeit entstehen zu lassen. Und das ist für mich eine sehr bedeutsame Geschichte, weil ich ja immer seit 5 Jahren arbeite an diesem immersiven und interaktiven Ausstellungskonzept. Seit 5 Jahren stelle ich mich als Künstler in den Dienst der Gesellschaft und forsche an verschiedenen Dingen, hauptsächlich im Bereich der Fotografie, also wie verändern soziale Medien oder Digitalisierung unsere Sehgewohnheiten zum Beispiel. Und jetzt gleichzeitig ist es für mich als jemand, der Generation der Babyboomer angehört und der noch nicht lange als Künstler arbeitet, wahnsinnig schwierig, damit auch irgendwann wirtschaftlichen Erfolg zu bekommen, weil die Regeln des Kunstmarktes so sind, dass in den Kunstmarkt kommen Leute, die eine kunstakademische Ausbildung haben. Das ist so eine Grundvoraussetzung, um bei einer Galerie vertreten zu werden. Es werden junge Leute bevorzugt und. Das waren so Themen, die bei mir aufgekommen sind. Aber ich sag umgekehrt, hätte ich an der Kunstakademie studiert, hätte ich diese Arbeit so nicht gemacht, weil meine Arbeit ja auch letzten Endes immer wieder auch den Kunstmarkt und Kunst an sich reflektiert. Und
mir sind 2 Dinge eingefallen. Das eine ist, dass, wenn es um Berühmtheit geht, Erfolg, Kunstmarkt, wird man gesehen, wird man nicht gesehen. Boris Kreuz hat mal diesen schönen Begriff des Van Gogh-Komplexes geprägt. Der Van Gogh-Komplex, kurz zusammengefasst, funktioniert so, dass natürlich alle hoffen, zu Lebzeiten unbekannt wie Van Gogh, aber danach ist man sozusagen Superstar.
Also
aber
dieser Postmortem.
Ich wünsche dir, dass du natürlich vorher noch diesen Zustand erreichst. Aber der Van Gogh-Komplex betrifft natürlich auch die jetzt berühmten Künstler, nämlich die Angst, was wird nach meinem Tod passieren, werde ich dann sozusagen vergessen werden. Mhm. Zum Beispiel jemand wie Greco lange vergessen wird. Zum Arbeiten im Team, wo du gesagt hast, das ist jetzt keine besonders heroische Tat, dass man als Künstler ein Studio hat und ein Team, was mit einem arbeitet. Ich glaube, Andy Warhol und die Factory, das wäre ein guter Vergleich. Zu Warhol fällt mir noch ein, aber dann schweige ich auch mit meinen Geschichten. Warhol war ja als Kind sehr, sehr krank, als er in Pittsburgh lebt. Ich habe mal eine schöne Dokumentation über ihn gesehen und er muss wohl, Pittsburgh, also er kommt aus einer Familie von orthodoxen Christen, ja, wo es diese Ikonostase gibt, diese Wand in der Kirche, wo verschiedene Heiligenfiguren drauf sind, die Ikonen. Ja. Und hinter dieser Wand ist ein bisschen anders aufgebaut als die römisch-katholische Kirche. Das ist diese Ikonostase und er muss Tage im Bett verbracht haben, wo er Zeitschriften gelesen hat, mit den damaligen Stars und Starlets. Mhm. Und er muss unendlich viel Zeit vor dieser Ikonostase verbracht haben. Und in dieser Dokumentation, ich fand das sehr schlüssig, kam so diese Idee auf, ich verbinde beides miteinander. Mhm. Ich nehme die Marilyn aus diesem Heft raus und mache sozusagen eine Ikonostase, der Konsumkultur, eine Ikonostase der Popkultur. Mhm. Ja. Fand ich sehr, sehr schlüssig, diesen Vergleich, wo es sich wirklich lohnt, darüber weiterhin nachzudenken. Du wolltest noch ein bisschen was zur Kollaboration sagen, zu deinem Team, wie er arbeitet, wie der Altar entstanden ist, auf wen du baust, damit überhaupt eine Arbeit zustande kommen kann.
Also wir sind so vorgegangen. Ich habe gerade eben ja angefangen, das Thema Triptychon ist mir relativ schnell hochgeploppt und wir sind auch tatsächlich bei der ersten Triptychon-Abbildung geblieben, von dem ich gerade eben gesprochen habe, des Faltaltars oder Triptychon-Altars aus der St. Johanneskirche in Dannenberg. Und da haben wir angefangen, die Szenen da drin ersetzt, ein Teil der Szenen ersetzt durch Monitore, wo wir dann die Filme ablaufen lassen, um das einfach mal anzuschauen, wie das funktioniert. Und da arbeite ich mit dem Terry Ruder. Der Terry Ruder, das ist ein alter Freund. Mit dem Terry habe ich, als ich in München Fotografie studiert habe, in einer WG gewohnt. Der Terry ist ursprünglicherweise Musiker. Der hat es immerhin geschafft, dass John Peel, der Entdecker der Beatles in den 80er Jahren oder vielleicht auch in den 90er Jahren, eine einstündige Radiosendung über ihn und seine Band Stickin' In gemacht hat und das damals als die britischste Musik, die man sich vorstellen kann, unter anderem angekündigt hat. Also da war schon eine große Wertschätzung da. Terry kommt ursprünglich aus Würzburg und hat aufgehört, Musik zu machen, als Nazis in Würzburg denen ihren Tourbus, wo ihr ganzes Equipment drin war, anzuzünden. Und das war so ein Punkt, wo er dann angefangen hat, was anderes zu machen. Der Terry hat dann im weiteren Verlauf in den späten 90er Jahren und 2000er Jahren Computerspiele angefangen zu entwickeln. Ein Computerspiel, Shine, hat insofern Weltruf, weil er wurde in Besprechungen verglichen als der David Lynch der Spieleszene. Und Terry hat sehr früh mit 3D und 3D-Animationen gearbeitet. Und insofern wusste ich, dass ich da in besten Händen bin. Zudem ist der Terry für mich einer der kunstsinnigsten Menschen, die ich kenne. Der Terry hätte eigentlich Regisseur werden müssen und in Hollywood hätte der großartige, also mit Geld ausgestattet, großartige Dinge tun können. Der hätte einen und ja, insofern, ich habe ihn immer geschätzt und die Zusammenarbeit haben wir ja schon vorher begonnen mit dieser Animation des Schiffes, The World. Zum Thema Gier ist es verortet in meiner Werkgruppe Der Raum des Unbehagens, wo wir aus einer Fotografie dem Dampfschiff Rauch haben ausströmen lassen, der mit Dollarnoten versehen war. Und das waren so Proben letzten Endes, da wusste ich, es funktioniert, die können es. Und der Jakub Moravec ist ein Mitarbeiter, der Terry seit 20 Jahren begleitet, der 3D-Künstler ist, aber der vor allem im wirklichen Leben auch Künstler ist und auch schon in der neuen Pinakothek in München schon Werke zu sehen waren. Genau. Und dann kam dazu, weil irgendwann war klar, okay, dieses Thema Altar, Film, diese Verknüpfung wird funktionieren. Wir haben dann angefangen, oder ich habe eine Liste gemacht an Spielzeugfiguren, die wir ja als Stellvertreter benutzen wollten. Und dann haben wir angefangen, erstmal Dummies zu bauen. Und dann kam, wie so oft in diesem Projekt, an dem ich seit Jahren arbeite, jemand wieder in mein Leben, den ich seit, glaube über 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das ist der Tunca Tolun. Der Tunca Tolun hat bei dir an der Hochschule Industriedesign studiert und ich hatte früher ein Fotostudio mit Leuten aus dessen Umfeld, daher kannte ich ihn. Und er kam nach 10 Jahren wieder in mein Leben und fragt, woran ich arbeite. Ich frage, woran er gerade arbeitet. Der Tunca sagt, ich kann dir den Altar bauen. Und jetzt kennt man das ja, wie oft gibt es Menschen, die sagen, ich kann das. Das heißt, es war erstmal so eine gewisse Skepsis da, aber er hat mir natürlich dann auch Argumente an die Hand geliefert, die jenseits des Thema Preises, weil er wollte den Altar in der Türkei bauen, aus guten Gründen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Und weil eine andere Idee wäre gewesen, ich hatte ja mal die große Ehre und das Vergnügen auch als Assistent von einem Fotograf, den Jeff Koons kennenzulernen. Und Und das in einem Kontext, wo der gerade eine neue Arbeit gemacht hat, eine Holzschnitzerarbeit, die er in Oberammergau in Auftrag gegeben hat, die ihn in der Abbildung von Ilona Staller und ihn in einer anzüglichen Pose zeigt. Und insofern war das so ein Thema, wo mir hochgeploppt ist, dort ist ein Cluster für diese Handwerkskunst, weil zwar klar, wir brauchen Holzschnitzereien. Aber der Tunja hat mir dann erklärt, dass er alle Gewerke, die wir brauchen, in Istanbul an einem Ort hat. Und das hat sich am Ende bewahrheitet. Und der Tunja hat eine Meisterleistung abgeliefert. Für mich, ich sage das jetzt für mich, wie das andere beurteilen, das ist für mich zweitrangig. Aber für mich hat er eine Meisterleistung abgeliefert, weil er alles, was er mir versprochen hat, tatsächlich nicht nur gehalten hat, sondern übererfüllt hat und die richtigen Leute ausgesucht hat, mit denen wir zusammenarbeiten und kooperieren.
Gut, alle sind genannt, glaube ich, die an dieser Arbeit auch mitgewirkt haben. Du hast Jeff Koons genannt.
Ja.
Der wäre mir jetzt auch sofort in den Sinn gekommen, weil der natürlich genau mit so einem Team zusammenarbeitet. Natürlich arbeitet man mit Profis zusammen, die ihr Handwerk verstehen. Das ist natürlich eine gewisse Selbstverständlichkeit, trotzdem müssen sie ab und zu genannt werden und muss auch mal zeigen, wer hinter so einem Projekt eigentlich steht.
Naja, aber ich habe sowas halt zum ersten Mal gemacht. Das heißt, ich wusste noch nicht, worauf ich mich einlasse. Ich musste mich auf Leute verlassen, die sagen, das sind die richtigen Leute. Und insofern war das halt für mich auch Neuland. Und
Ja, man musste, um vielleicht mal zum Schluss zu kommen in seinem Podcast über den Glauben, man musste auch ein bisschen dran glauben. Ne?
Man muss auch ein bisschen dran glauben.
Es ist nicht der Moment, glaube ich, für ein Schlusswort. Ich habe heute eine Tafel mitgebracht für das Ende. Und zwar von Nam June Paik, eine Tafel, die bei mir im Büro an der Hochschule steht. Ich darf die mal in die Kamera halten. Und ich finde, an diesem Satz ist wahnsinnig viel dran von Nam June Paik, der Künstler, eigentlich ein Video. Titan went to perfect, lieber Gott, böse. Das finde ich ist ein guter Schluss.